der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die Tatsache, dass Deutschland im Nahostkonflikt immer eine besondere Verantwortung für Israel übernehmen muss, könnte ebenfalls Stimmen gekostet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unbehagen mit diesem legendären Zitat von unserem Außenminister Johann Wadephul, nachdem Deutschland vergangene Woche die Abstimmung um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat verloren hat. Und damit auch hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Und ich steige mal direkt ein. Auch wenn Johann Wadephul hier vielleicht einfach einen objektiven Fakt wiedergibt, also einen Grund, warum Deutschland vielleicht weniger Stimmen bekommen hat als sonst, weil Deutschland ist sonst, meinen vielleicht viele gar nicht zu wissen, ist relativ beliebt bei den Vereinten Nationen. Ob das was Gutes ist, wage ich zu bezweifeln, aber eigentlich will man ja da beliebt sein. Also, obwohl das ein objektiver Fakt ist, den er hier vielleicht wiedergibt, habe ich sehr, sehr, sehr große Bauchschmerzen mit diesem kleinen Zitat. Und ich frage mal so ganz offen, Sven, kannst du verstehen, warum ich mit diesem Zitat Bauchschmerzen habe?
Ja, das gibt einige Gründe, warum man mit diesem Zitat Bauchschmerzen haben könnte. Ich würde jetzt ganz grundlegend mal vermuten, dass das, was natürlich das so ein bisschen impliziert, ist, dass Wadephul hier versucht, die Tür dahin so ein bisschen zu öffnen, dass vielleicht diese sehr positive Positionierung gegenüber Israel in der deutschen Politik ein wenig zurückgefahren werden könnte in der Zukunft. Man muss ja auch dazu sagen, in diesem Interview, ich glaube, das in dem gleichen Interview ist ja auch noch gefallen, dass Wadephul ja auch versucht hat, so ein bisschen zu sagen, ja, aber Deutschland ist ja gar kein bedingungsloser Unterstützer Israels, sondern Deutschland hat ja damals auch, oder er hat, glaube ich, gesagt, Merz hat ja damals auch diese Waffenlieferungen dann unterbrochen. Und da hat man ja auch schon so ein bisschen versucht, so zurückzurudern und diese grenzenlose oder bedingungslose Solidarität zurückzufahren. Und im Endeffekt ist ja könnte die Folge daraus sein, dass man Israel hier auch die letzte Unterstützung noch in der nahen Zukunft oder in der fernen Zukunft entziehen möchte.
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, ob er genau wörtlich das gesagt hat, was du gesagt hast. Also das ist sein Statement direkt nach der verlorenen Wahl, was er quasi vor den UN-Medien quasi gegeben hat. Da gibt es dann so einen Livestream von den Vereinten Nationen, wo mit so einer Statement-Position, wo sich dann die ganzen Außenminister oder Delegierten, UN-Gesandten hinstellen können und ein Statement geben können. Da hat er das gesagt. Er hat danach auch noch gesagt, ja, das bedeutet aber nicht, dass man alles unterstützt, was die aktuelle Regierung sagt. Also man hat da schon gesagt, so, nee, also sinngemäß hast du schon so ein bisschen recht, man wollte das dann so ein bisschen einfangen.
Genau, ich glaube, das, was ich jetzt eben noch zitiert habe, das hat er danach entweder bei heute oder bei Tagesschau, Tagesthemen, eins von dem, da hatte ich das dann noch her. Ja, also das war dann kurz danach, dass er das noch mit eingeworfen hat.
Ja, das kann sehr gut sein. Er ist ja dann natürlich auch durch die Nachrichtensendungen getingelt, weil das war ja ein großes Thema, das Deutschland da verloren hat. Was du jetzt gesagt hast, ist natürlich ein Grund, warum auch ich Bauchschmerzen damit habe. Und das wäre dann natürlich ein praktischer Grund, ne? Zu sagen, okay, am Ende wird man dann vielleicht ja sogar aus einer Art Rationalität heraus sagen, wir müssen jetzt die Unterstützung von Israel zurückfahren, damit wir uns wieder beliebter machen auf der internationalen Bühne, wo man natürlich direkt einen Punkt ansprechen muss, und zwar zu sagen, bei wem will man sich eigentlich beliebt machen? Ne? Also, dass hier offensichtlich jedes Maß verloren wird, wer da eigentlich auch in den Vereinten Nationen sitzt, dass man nur, weil es die große Erzählung dieser großen Völkerrechtsinstitution der Vereinten Nationen gibt, es natürlich eine absolute Illusion ist, dass die einzelnen Staaten, die quasi die Teile dieser Summe sind der Vereinten Nationen, individuell alle für sich selber gesehen ein besonders großes Interesse am Umsetzen des Völkerrechts haben. In den Vereinten Nationen sitzen sitzen mehrheitlich Autokratien und Diktaturen. Und das Spannende daran ist ja, dass man sich diesen Anbietern dieser Diktaturen und autokratischen Staaten durch diese Völkerrechtserzählung natürlich eine absolute Verschiebung ergibt, weil man ja doch mehr und mehr das Gefühl bekommt, dass dieses Beharren auf dem Völkerrecht immer mehr an westliche Staaten gerichtet ist, als eben an alle anderen Staaten, und deswegen diese anderen Staaten eigentlich quasi einen Vorteil für sich daraus ziehen, an das Völkerrecht zu appellieren, obwohl sie selber eigentlich intrinsisch überhaupt gar kein Interesse haben, das Völkerrecht irgendwie einzuhalten. Egal, das ist eigentlich ein anderes Thema. Mein Hauptproblem mit dem Zitat von Johann Wadephul ist aber eigentlich der Satz, die Tatsache, dass Deutschland im Nahostkonflikt immer eine besondere Verantwortung für Israel übernehmen muss, könnte ebenfalls Stimmen gekostet haben. Mein Problem ist hier ganz eindeutig dieses Muss. Warum muss Deutschland das? Und wenn Johann Wadephul sagt, Deutschland muss das, dann heißt das ja, Deutschland will das eigentlich gar nicht. Das heißt, man fühlt sich aus einer moralischen Verpflichtung Israel verbunden und muss Israel unterstützen. Intrinsisch hat man dann offensichtlich eigentlich gar keinen Bock da drauf. Und hier kommen wir ja schon in den Kern dessen, was ja eigentlich so landläufig als Staatsräson bezeichnet wird und das ganze Elend dieser Staatsräson, dass das eine sich selbst auferlegte Verpflichtung ist, sich an der Seite Israel zu präsentieren aus einem Art moralischen Schuldbewusstsein oder einer vielleicht auch Schuldabkehr, aber man eigentlich gar kein Interesse hat und man merkt mehr und mehr, eigentlich ist es vielleicht ein Nachteil für uns. Damit ist ja keinem Juden in Deutschland und auch Israel nicht geholfen, wenn man dann das auch noch öffentlich so formuliert. Also Johann Wadephul hätte sich ja auch einfach mal zusammenreißen können und das anders formulieren können, wenn er denn der Meinung ist, Deutschland sollte eigentlich weiterhin Israel unterstützen, weil er hiermit eigentlich implizit ausdrückt, man will das gar nicht, aber man muss das ja. Und dieses psychologische Konstrukt, was sich dann innerhalb der, vielleicht auch der politischen Elite in Deutschland, dieser linksliberalen und bürgerlichen politischen Elite mit der Staatsräson und vielleicht auch in weiten Teilen so einer linksliberalen Gesellschaft ergibt, ist ein ganz, ganz großes Problem, weil man ja vordergründig sagt, wir wollen Israel ja unterstützen wegen unserer moralischen Vergangenheit, aber man eigentlich das nicht will. Und ich glaube, da würde ich später gerne nochmal drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, weil ich glaube, am Ende kann das ein ganz, ganz böses Ende nehmen.
Ja, ich würde vielleicht einmal ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle, weil ich in einem Punkt dir ein wenig widersprechen würde, nämlich gerade bei dem Bezug der Staatsräson und dem, was du jetzt eben noch gesagt hast mit dem Linksliberalismus, denn ich würde eher sagen, dass gerade dieses Beharren, dieses wirklich offensive Beharren auf der Staatsräson ist jetzt eben nicht klassisch linksliberal, sondern das ist eher das, was wir aus diesen konservativen Kreisen jetzt vor allem betont aus der CDU, aber auch aus der FDP ja lange Zeit gehört haben. Ich erinnere nur an den einen Tag der Jungen Union oder Israel-Tag haben sie das dann, glaube ich, genannt, wo dann der komplette Parteitag oder der komplette Tag der Jungen Union eigentlich nur aus Israel-Farben bestand. Und deswegen würde ich da an der Stelle eben sagen, es ist eben jetzt nicht klassisch linksliberal, dieses Beharren auf der Staatsräson, sondern eher aus diesem klassisch liberal-konservativen Lager, also wie gesagt eben Union und FDP, die sehr stark darauf beharren und eben nicht so sehr die klassisch linksliberalen, weil sich ja zum Beispiel die SPD, aber auch die Grünen, über die Linke müssen wir gar nicht sprechen, aber beide ja auch schwer tun, sich wirklich sehr positiv zu Israel zu äußern. Es gibt vielleicht Ausnahmen wie einen Robert Habeck, der ja aber keine Rolle mehr spielt. Aber ansonsten haben wir eigentlich eher eine problematische Haltung in meinen Augen in dieser klassisch linksliberalen Bubble eher zu diesem Begriff.
Also ich würde dir da widersprechen, aber ich will jetzt auch kein großes Fass aufmachen, weil ich glaube, dass ich eigentlich über was anderes reden will, aber weite Teile der Grünen und auch Teile der SPD haben insbesondere nach dem 7. Oktober über ein, ich sag mal, vielleicht über so ein halbes Jahr bis Jahr, ein gutes Jahr, so doch diese Erzählung übernommen und sich sehr solidarisch mit Israel gezeigt und dann eben auch diese Staatsräson-Mentalität übernommen.
Ja, kommt, glaube ich, drauf an, über wen man spricht.
Also oder auch dieses linksliberale Bürgertum, was sich dann doch auch so in den Großstädten, also ich glaube, da gab es schon eine Zeit lang, wo man sich dann doch auch aus so einer moralischen Verantwortung heraus dieser Staatsräson verpflichtet gefühlt hat.
Ja, das mag sein, aber dann war es nur kurz, weil kurz darauf haben wir dann ja plötzlich auch Akteure wie eine Luisa Neubauer, die ja auch zu den Grünen gerechnet wird, die dann plötzlich sehr stark umgeschwungen ist und dann plötzlich wieder diese Solidarität mit der Thunberg etc. Aufgemacht hat.
Genau, aber da sind wir ja vielleicht schon am Kern des Problems. Und zwar, trotzdem würden diese Akteure ja alle bestätigen, es gäbe diese historische Verantwortung gegenüber Israel oder gegenüber dem Staat Israel. Also bei diesen Akteuren, wo wir noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich öffentlich zum Beispiel trauen würden, zu sagen, man stellt das in Anführungszeichen Existenzrecht Israels in Frage. Aber, ja, all diese Akteure, die sind ja genau das Problem, in dem wir uns jetzt befinden und wo die Reise meiner Meinung nach immer mehr hingehen wird. Und da sind wir eben bei dieser unglaublichen Verlogenheit und Dysfunktionalität dieses Staatsräson-Konzepts. Vielleicht bringe ich es jetzt hier einfach mal auf den Punkt, was ich damit auch meine. Ja? Johann Wadephul, der ist ja jetzt schon öfters aufgefallen mit etwas fragwürdigen Aussagen in Bezug zu Israel. Oder nach dem 7. Oktober und der Positionierung zu Israel, wie Deutschland das machen soll. Wir erinnern uns, es ist ja dann ungefähr fast ein bisschen mehr als ein Jahr her. Republika letztes Jahr, die andere, die war ja jetzt gerade. Da hat Johann Wadephul gesagt, Deutschland lasse sich nicht in eine Position bringen, dass wir zu einer Zwangssolidarität gezwungen werden. Die wird es in dieser Form nicht geben können. Gemeint natürlich Israel, Netanyahu und so. Wir lassen uns jetzt nicht in eine Zwangssolidarität zwingen und unterstützen deswegen bedingungslos den Einsatz in Gaza und so weiter. Ne? Und da muss man natürlich als allererstes die Frage stellen, Johann, Joe, wer zwingt dich denn in diese Solidarität? Am Ende zwingst du dich ja selber in diese Solidarität. Ja? Du zwingst dich aus deinem moralischen Gewissen in diese Solidarität. Das Problem ist aber, wenn du das als einen Zwang empfindest, in den du reingezwungen wirst, dann ist das nichts, was du eigentlich haben willst. Du willst dich am Ende ja davon befreien. Du willst dich von Zwängen befreien, weil du ja das Gefühl hast, du kannst nicht autonom handeln, dadurch, dass du in diese Solidarität gezwungen wirst. Und dann kommen wir ja schon am Problem. Und dann entstehen natürlich diese Mechanismen, die ja auch seit Jahrzehnten diskutiert werden. Wie schafft man es eigentlich, diesen Zwang abzulegen? Da kannst du natürlich einmal, und das ist ja fast ehrlicher, den Höcke oder den Gauland machen und sagen so, ey, was interessiert mich die Vergangenheit? Wir müssen jetzt wieder stark sein, Deutschland muss nach vorne kommen und ist doch egal, was passiert ist, das hindert uns nur, ach, unser schlechtes Gewissen brauchen wir gar nicht haben. Der Zwang ist weg, kein Problem mehr. Aber das können natürlich die Johann Wadephuls, die Linksliberalen, über die wir gerade geredet haben, die Luisa Neubaus, das können die natürlich so nicht sagen, ja, weil war ja schon alles irgendwie scheiße damals zwischen 33 und 45 und das, was wir mit den Juden gemacht haben. Und deswegen musst du so ein bisschen elaboriertere Mechanismen finden, wie du eben diese Zwangssolidarität, wie er sie bezeichnet, etwas loswerden kannst. Und wir haben es ja schon oft besprochen und da sind wir jetzt wieder. Dann sagst du natürlich, du gibst den Geläuterten. Gibst den, der aus der Vergangenheit gelernt hat, der jetzt weiß, wie es funktioniert, wie man es besser machen kann, bis eben zu dem Punkt, wir haben es schon oft gesagt, man dann ja auch im Endeffekt den Israelis sagen kann, wie man es besser macht, weil wir haben ja aus unserer Vergangenheit gelernt. Wir sind die Geläuterten und deswegen wissen wir jetzt, wie es läuft. Und dann kommt man auch noch zu diesem positiven Nebeneffekt, dass man dann plötzlich den Opfern von damals Schuld zuweisen kann, weil man es ja besser verstanden hat. Und dann ist natürlich die Auflösung der Zwangssolidarität, die Johann Wadephul hier formuliert, perfektioniert. Und das Spannende, um auch nochmal den Turn zu den Vereinten Nationen zu bekommen, dieses Geläuterte, dieses wir sind Erinnerungsweltmeister, wir sind jetzt die, die wissen, wie wichtig Völkerrecht ist und so, wir Deutschen, weil wir ja so böse waren, das ist ja eigentlich seit Jahrzehnten die diplomatische Strategie, die außenpolitische Doktrin der Bundesrepublik, aus der sie ja auch dann wieder rational einen Vorteil bekommen hat, eben, dass man, weil man hatte kein Militär, man hatte eigentlich keine starken außenpolitischen Assets und dann hat man aus der Not eine Tugend gemacht und hat gesagt, unser Asset ist, wir sind der Moralweltmeister und wir verstehen uns eigentlich mit allen gut und deswegen holen wir halt auch diese kleineren Länder alle auf unsere Seite und dann haben wir plötzlich irgendwie was mitzusprechen, obwohl wir eigentlich gar keine harten Fakten schaffen können, aber so hat Deutschland es halt eigentlich geschafft, über Jahrzehnte dieser Erinnerungsweltmeister auch auf der internationalen Bühne zu sein. Und jetzt sind wir halt an den Punkt gekommen, wo das nicht mehr zusammen funktioniert mit einer anderen Doktrin, die Deutschland halt hatte, und zwar die Solidarität mit Israel, weil es halt nach dem 7. Oktober alles so eskaliert ist. Und jetzt wird natürlich das Ersteres geopfert für eigentlich auch die rationalen Entscheidungen, zu sagen, so, es macht für uns eigentlich überhaupt keinen Sinn, an der Seite Israel zu stehen. Aber man macht es mit einem guten Gewissen, weil wir ja vorher gelernt haben, wie wir mit gutem Gewissen die Solidarität mit Israel aufkündigen können, weil wir jetzt ja die Erinnerungsweltmeister sind. Und das ist eigentlich das Thema, worüber ich heute reden will, weil ich glaube, wir haben am Anfang gar nicht so richtig erklärt, worum es heute gehen soll.
Genau, aber vielleicht auch, um das nochmal endgültig einzuordnen, wir haben jetzt sehr viel über dieses eine Zitat von Wadephul gesprochen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum Deutschland diesen Sicherheitsratssitz jetzt nicht bekommen hat. Da gibt es ja noch viel mehr Gründe, aber nur, dass wir das natürlich noch einmal einordnen. Also einige geben zum Beispiel auch Annalena Baerbock die Schuld und ihre Außenpolitik als Außenministerin. Aber es gibt auch noch mehr Gründe, zum Beispiel, dass zum Beispiel Österreich und Portugal, die ja jetzt die Sitze bekommen haben, eben ihren Hut schon deutlich früher als Deutschland in den Ring geworfen haben. Schon Anfang der 2010er Jahre haben die beiden Länder das gemacht und Deutschland erst Ende der 2010er Jahre, damals noch unter Außenminister Heiko Maas, den heute auch keiner mehr kennt. Aber das sind auch alles Gründe, die da noch mit reinspielen und auch das Verhältnis eben von Baerbock zu afrikanischen Staaten etc. Also das ist nicht nur der Grund, aber natürlich ist das einer der Gründe, die Wadephul jetzt im Interview oder in diesem Beitrag eben gebracht hat. Und deswegen ist es natürlich wichtig, darüber zu sprechen. Warum das Ganze jetzt aber auch vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive noch spannend ist, ist, dass das nicht die einzige, sage ich mal, problematische Äußerung in den letzten Wochen war, sondern wir haben gerade wieder zwei relativ bekannte Entwicklungen in Deutschland gehabt. Zum einen haben wir vor ungefähr einem Jahr schon mal darüber gesprochen, dass es in Flensburg, also ganz im Norden von Deutschland, einen Menschen gab, der ein Schild in seinen Laden gehängt hat, auf dem stand, dass Juden in diesem Laden nicht erwünscht seien. Das ist, wie gesagt, ungefähr ein Jahr her und in der vergangenen Woche, also Anfang Juni, gab es dazu ein Gerichtsverfahren am Amtsgericht Flensburg. Der Ladeninhaber musste dorthin und ist wegen Volksverhetzung angeklagt gewesen und ist jetzt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt worden, sowie zu einer Bewährungsauflage, dass er 1.200 Euro an die KZ-Gedenkstätte Ladelund zahlen soll. Das ist erstmal, wenn man das so möchte, schön zu sehen, dass die Gerichte hier auch so urteilen. Ich zitiere noch mal ganz kurz, was auf dem Schild stand. Er hatte geschrieben, Zitat, Juden haben ihr Hausverbot, nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen. Das ist das, was dieser Herr damals in seinem Laden eben veröffentlicht hat, ausgehängt hat an der Eingangstür und dafür ist er jetzt eben wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Erstmal nichts Problematisches, aber dann kommt die Richterin des Amtsgerichtes beziehungsweise das Gerichtspersonal, denn es hatte im Rahmen dieses Prozesses eine sogenannte richterliche Verfügung gegeben. Und diese richterliche Verfügung besagte im Endeffekt, dass es ein Verbot von Waffen und anderen zur Störung der Hauptverhandlung geeigneten Gegenständen gibt. Und das heißt, ich zitiere, allen Personen ist im Sitzungssaal und auf dem Flur vor dem Sitzungssaal das Mitführen von Waffen sowie von Gegenständen untersagt, die geeignet sind, erstens andere Personen körperlich zu verletzen, in Klammern unter anderem Waffen im Sinne des Waffengesetzes, Schirme, Stöcke, Taschenmesser und so weiter, und b, die Sicherung und Ordnung im Sitzungssaal einschließlich des Zugangsbereichs für die Öffentlichkeit durch das demonstrative Vorzeigen von Plakaten, Bannern, bedruckter Kleidung oder ähnlichem zu beeinträchtigen. Punkt. Von diesem Verbot ausgenommen ist das Führen der erforderlichen Dienstausrüstung, in Klammern einschließlich der hierfür dienstrechtlich vorgesehenen Waffenausstattung, Klammer zu, durch Justizwachtmeisterinnen, Justizwachtmeister und Polizeikräfte. Klingt erstmal gar nicht so schlimm.
Kommt zum Punkt, Sven.
Klingt gar nicht so schlimm. Und jetzt, was ist passiert? Einer Dame mit einem Davidstern an einer Halskette ist der Einlass verboten worden. Mit der Begründung, dass dieser Davidstern unter den Punkt B fallen würde, nämlich die Sicherheit und Ordnung im Sitzungssaal einschließlich des Zugangsbereiches bla bla zu beeinträchtigen. Das heißt, diese Person durfte nicht in den Sitzungssaal, weil sie einen Davidstern getragen hat. Jetzt könnte man denken, aber das war tatsächlich die Begründung und sie musste diesen Davidstern dann abgeben, sonst hätte sie den Saal nicht betreten dürfen. Im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass hier im vorauseilenden Gehorsam scheinbar das Sicherheitspersonal hier viel zu viel da rein interpretiert hat. Und man versucht sich im Amtsgericht dort jetzt rauszureden. Und das ist, finde ich, ein spannender Punkt, der im Endeffekt in eine gleiche Richtung geht. Hier geht es um Antisemitismus, hier geht es um Volksverhetzung. Und einer Frau, die eben einen Davidstern als Halskette trägt, darf den Gerichtssaal nicht betreten. Das ist ein riesengroßes Problem in meinen Augen. Und auch das ist nicht der einzige Fall, den wir in der letzten Woche hatten.
Um das vielleicht jetzt mal ein bisschen zu übersetzen, weil du hast jetzt sehr viel diese Verfügungen davor gelesen. Das Gericht hat gesagt, sie darf den nicht tragen, weil dieser Davidstern wurde als eine demonstrativ-politische Botschaft oder Ausdrucksform interpretiert. Und das ist nun mal verboten. Dass grundsätzlich zu sagen, man darf jetzt nicht mit einem Free Palestine-Pulli-T-Shirt da reinkommen, weil das ist eine politische Botschaft, oder von mir aus mit einer Israel-Fahne, weil das eine politische Botschaft ist, das könnte man ja dann quasi nachvollziehen. Aber der Davidstern ist ja nun mal einfach dieses jüdische Symbol, wie wir alle wissen. Und das wurde dann dort von diesen Mitarbeitern des Gerichtes als eine ausreichende politische Botschaft interpretiert, dass sie sagen, ah ja, wir müssen jetzt ja irgendwie diese Vorgabe hier umsetzen und deswegen ihr das verbieten. Und hier liegt ja das Problem. Das Problem liegt darin, dass Menschen in Deutschland, also diese Mitarbeiter da, den Davidstern schon grundsätzlich als politische Positionierung sehen und natürlich wahrscheinlich in ihrem Kopf für den Staat Israel. Und das ist ja das Problem und da kommen wir schon in die, um den Kreis oder den großen Kreis zu schließen, kommen wir ja in die Debatte, das offensichtlich, was ins Rutschen gekommen ist. Ja, seit dem 7. Oktober und schlimmerweise ja nicht zugunsten des Staates Israels oder der Juden in Deutschland, sondern im Gegenteil, all das, was da gerade passiert, sorgt dafür, diese Unzufriedenheit auch mit der gefühlten Solidarität mit dem Staat Israel, all das sorgt eben dafür, dass ordentlich was ins Rutschen gegangen ist, zum Nachteil vor allem von Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und das zeigt, finde ich, dieses Beispiel eben sehr gut.
Ja, man kann da vielleicht auch nochmal ergänzen, weil es natürlich auch noch eine Pressemitteilung des Oberlandesgerichtes von Schleswig-Holstein dann dazu gab. Und da wird dann Folgendes gesagt bzw. geschrieben. Die beteiligten Mitarbeitenden bedauern, also Zitat, die beteiligten Mitarbeitenden bedauern das eingetretene Missverständnis und das daraus resultierende Versehen. Finde ich unfassbar spannend, dass man das versucht, hier so runterzubuttern, weil es ja genau das nochmal zeigt, was du gerade beschrieben hast. Hier wird also ein jüdisches Symbol übertragen und als politische Provokation wahrgenommen, weshalb dann der Zutritt verwehrt wird und das Gericht tut dann so, als sei es einfach nur ein Missverständnis und ein Versehen. Und das finde ich fast problematischer, als wenn man eben gesagt hätte, okay, hier ist tatsächlich uns ein Fehler unterlaufen. Nein, man versucht sich gleich rauszureden und man versucht gleich so zu tun, als sei es eben ein klassisches Missverständnis. Aber es ist eben genau nicht ein einfaches Missverständnis, weil man hätte auch dann einfach von vornherein zum einen diese Anordnung deutlich besser formulieren können, also auch die Richterin muss da mit in die Verantwortung gezogen werden. Aber vor allem muss eben auch gesagt werden, dass sowas gerade in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, eben in dem wir seit Jahren steigende Zahlen von antisemitischen Angriffen haben, von antisemitischen Straftaten, dass dann ein deutsches Gericht, in dem Fall oder Mitarbeitende eines deutschen Gerichtes eben Menschen mit klassisch jüdischen Symbolen den Eintritt verweigern, finde ich dann doch schon problematisch und eben nicht mehr als Missverständnis und als Versehen zu betrachten, sondern, ohne das jetzt direkt unterstellen zu wollen, aber schon eine Entwicklung, die dahin führt, dass eben auch klassische antisemitische Denkmuster mehr und mehr Teil oder wieder mehr und mehr Teil der Mehrheitsgesellschaft werden, ohne dass ihnen widersprochen wird.
Genau, und da sind wir ja wieder bei meinem Punkt, finde ich, vielleicht nerv ich damit, aber ich finde es so wichtig und so beunruhigend, was da gerade passiert. Und zwar in diesem Auflösungsprozess der Staatsräson. Ja? Und ich weiß, ich will da jetzt auch nochmal drauf eingehen, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Punkt schon zu Ende geführt habe, beziehungsweise ob verstanden wird, warum ich glaube, dass das alles zusammenhängt. Und zwar diese Beispiele, die ich gebracht habe, anhand von Johann Wadephul. Ja, dieses Gefühl, man muss solidarisch sein mit Israel. Wegen unserer Vergangenheit, und deswegen haben wir eben diese Staatsräson erschaffen, die uns dazu in irgendeiner Art und Weise moralisch verpflichtet. Nichts davon ist ja gesetzlich. Ja, genauso wie das Existenzrecht Israel kein Gesetz ist, sondern eine moralische Formulierung eines Prinzips, was meiner Meinung nach relativ sinnlos ist. Und weil das eben auch alles auf dieser moralischen Ebene funktionieren soll, funktioniert es halt am Ende überhaupt nicht. Ja? Das heißt, du hast diese Auflösungserscheinungen, du hast diese Abkapselungserscheinungen, dieses Aufbegehren eben, was wir jetzt erleben, gegen diesen moralischen Imperativ, den man sich ja selber auferlegt hat. Und das sorgt am Ende, glaube ich, für eine ganz schöne Katastrophe, weil wenn die Leute jetzt mehr und mehr das Gefühl bekommen, da ist was in Bewegung gekommen, wir schaffen das jetzt, wir können uns eben von dieser Verpflichtung, von dieser moralischen Verpflichtung, die man eigentlich eh ablehnt insgeheim, können wir uns jetzt mehr und mehr lösen. Wir dürfen wieder mehr sagen, mehr ist erlaubt, und weil eigentlich und das dann auch noch mit einer moralischen Überheblichkeit formuliert wird, weil man ja eigentlich sagt, man wüsste es ja besser, früher wurden wir jetzt gezwungen, das alles nicht zu sagen, aber das muss ja gesagt werden, dann haben wir halt dieses unglaubliche Problem, weil natürlich das Bedürfnis der Leute ist, sich zu befreien von diesem Zwang, von dieser gefühlten Unterdrückung, und das Ganze ist ja natürlich besonders perfide, ja, es tut mir leid, aber es ist ja nun mal so, wenn offensichtlich diese Erzählung ist, von wem wird man denn im Auge der Menschen in diese Zwangssolidarität gezwungen? Wer kontrolliert denn einen da? Wer lässt einen denn da nicht frei entscheiden und handeln? Und wir sind einfach mit großen Schritten auf dem Weg in diese Erzählung rein, dass man sich wieder befreien muss von der jüdischen Kontrolle. It is what it is. Und das Problem an der Staatsräson, gut gemeint, fatal gemacht, ist, dass ich glaube, dass die Einführung dieses Konzeptes der Staatsräson, was auch immer das sein mag, diesen eh schon immer vorhandenen Prozess oder diese vorhandenen Gefühle innerhalb der deutschen Bevölkerung, dass aber diese Einführung dieses Konzeptes quasi wie so eine Art Brandbeschleuniger funktionieren kann, jetzt, wenn es dieses Momentum gibt, in dem viele in Deutschland das Gefühl haben, jetzt endlich können wir uns davon befreien.
Ja, und das zeigt ja eben auch nochmal die Entwicklung, die wir haben. Wie gesagt, wenn man sich beispielsweise die Zahlen anschaut, die RIAS, also der Recherche- und Informationsdienst Antisemitismus, was der für Zahlen veröffentlicht, dann wird hier schon deutlich, in welche Richtung wir uns, nicht Informationsdienst, sondern Informationsstelle, aber da wird ja schon deutlich, was sozusagen sich verändert hat. Und das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn man muss dazu sagen, nach jeder Eskalation des Nahostkonfliktes gab es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer einen Anstieg antisemitischer Vorfälle. Aber der ist eben auch in dem Moment, wo sich der Konflikt wieder beruhigt hat oder so ein bisschen aus dieser provokanten Medienaufmerksamkeit herausgegangen ist, sind diese Zahlen auch wieder zurückgegangen. Und das hat sich aber diesmal verändert, denn sie sind nicht zurückgegangen. Sie sind immer noch auf einem Höchststand geblieben, sind sogar zum Teil noch angestiegen. Ich will mal als Beispiel, weil die Zahlen jetzt gerade aktuell veröffentlicht worden sind, im Jahr 2025 hat es in Niedersachsen 672 Fälle von Antisemitismus gegeben. Das waren nochmal 17 mehr als im Jahr 2024. Und da wird eben gesagt, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich nach dem 7. Oktober einiges nachhaltig verändert hat, weil nämlich eben genau diese Entwicklung, die wir sehen, deutlich stärker geworden ist und eben im Allgemeinen auch der Straftatbestand vieles sich eben deutlich verschärft hat. Und da will ich an der Stelle gleich noch ein weiteres Beispiel bringen, das ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Und zwar Kauf nicht bei Juden war letztes Jahr und jetzt wird man in Bayern nämlich noch offener und sagt einfach ganz plakativ als Nachricht an ein israelisches Paar, die in Bayern einen Wellnessurlaub machen wollten, kam auf der Plattform booking.com die Antwort: Sorry, there are no Jews allowed in our hotel. Also Entschuldigung, in unserem Hotel sind keine Juden erlaubt. Punkt. Das ist von diesem Jahr. Also das ist noch keine 2-3 Wochen alt. Und das ist etwas, was wir jetzt haben, wo man genau wieder in die gleiche Richtung geht. Dass alleine so etwas geschrieben wird in einem Chat, das ist schon schlimm genug. Aber auch dann, wie sich das Hotel versucht, im Nachgang da rauszureden, da kann einem eigentlich nur übel werden, in was für einer Situation, in was für einer Stimmung man sich befindet. Kein Mensch kann doch auf die Idee kommen, sowas, also scheinbar schon, weil sonst wäre es nicht passiert, aber alleine, dass jemand denkt, es war ein Mitarbeiter des Hotels, das hat das Hotel dann auch zugegeben, nachdem man zuerst gesagt hat, nee, das hat mit unserem Hotel ja nichts zu tun, hat das eben geschrieben und hat gedacht, ja, kein Problem, man kann das ja mal machen. Und jetzt die interessante Aussage des Hotels war es nämlich, man hätte mit so vielen falschen Buchungsanfragen und irgendwelchen Bots zu tun, dass man einfach davon ausgegangen ist, dass diese Person, mit der man dort schreibt und die eben gebucht hat, ein Bot sei. Und deswegen kann man ja mal sagen, nee, Juden sind bei uns nicht willkommen. Hat sich halt rausgestellt, das waren doch echte Menschen, mit denen man hier kommuniziert hat. Und jetzt hat das Hotel eben versucht, sich da rauszureden. Man tut so, als hätte man überhaupt nichts mit Diskriminierung zu tun. Die Betreiberfamilie versucht jetzt quasi die Büchse der Pandora, die sie dort geöffnet haben, mit dieser Aussage zurückzuholen und hat dann eben die Familie für eine kostenlose Woche eingeladen. Ob sie das annehmen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber das zeigt eben, in was für einer aufgeheizten Stimmung und in was für einer Entwicklungsspirale wir sind, dass eben ein Hotel am Ende sowas ganz offen, also nicht ganz offen, es ist ja eine private Nachricht gewesen, aber dass ein Hotel sowas schreiben kann. Wenigstens positiv ist, dass Booking.com das Hotel direkt nach dieser Nachricht dann vom Booking.com gestrichen hat. Das ist zumindest mal eine relativ positive und schnelle Entwicklung, die wir hier haben.
Der Vollständigkeit halber muss man vielleicht noch sagen, das Hotel behauptet, dass diese Nachricht so entstanden ist, weil sie wohl seit Wochen oder Monaten immer ganz viel Spam-Buchungen gehabt hätten, die sie total überfordert hätten, die irgendwie existenzbedrohend waren und weil irgendwelche Dinge gebucht wurden, die also keine echten Buchungen waren. Und diese Buchung dieses israelischen Paares sah wohl so aus, als sei das auch so eine Spam-Buchung aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen hätte sich ein total gestresster und überforderter Mitarbeiter dazu hinreißen lassen, quasi aus Trotz gegen diese Spam-Buchungen einfach zu reagieren und das zu schreiben. Es ist natürlich trotzdem die Frage, man muss ja trotzdem ein gewisses Mindset haben, um dann egal warum und dann genau das dazu zu schreiben, wenn ein israelisches Paar sich bewirbt oder ein vermeintlich israelischer Spam-Buchung dann sowas zu antworten. Spricht ja trotzdem dafür, dass diese Person in ihrem Kopf trotzdem eine gewisse Assoziation hat und Erzählungen verbreitet. Also von daher ist es so, selbst wenn das so ist, ist es trotzdem jetzt keine besonders gute Rechtfertigung. Wie dem auch sei, ich finde auch, das Spannende daran ist ja auch immer so, ich habe mittlerweile halt das Gefühl, diese Empörung darüber, die ja berechtigt ist und nachvollziehbar, ich habe oft mittlerweile aber das Gefühl, wie ehrlich ist die eigentlich, ne? Also ich habe oft das Gefühl, es ist am Ende so, oh, da muss man sich jetzt drüber empören. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber wie sehr man am Ende emotional die Menschen das wirklich schockierend finden, wage ich mittlerweile mehr und mehr zu bezweifeln. Es ist echt offensichtlich, wie deutlich, vor allem bei sozialen Medien, beispielsweise bei Kommentaren unter Beiträgen, die beispielsweise, also medialen Beiträgen, die beispielsweise sich damit befassen, mit diesem Fall, die Leute einfach reihenweise sagen, alles richtig gemacht, das Hotel hat recht, so hahaha und so weiter und so fort. Also es gibt eine unglaubliche, also diese ganze öffentliche Sanktionierung, das Gefühl der Menschen, dass sie eigentlich gar nicht mehr öffentlich sanktioniert dafür werden, wenn man in sozialen Medien zum Beispiel sowas abfeiert, auch da merkt man, dass halt eben einiges ins Rutschen gekommen ist. So ist einfach ein sehr großen Teil der deutschen Bevölkerung gibt, die offensichtlich das unterstützen und so bereit sind, das auch öffentlich zu verkünden. So, und das ist schon beunruhigend. Und natürlich hat das auch in Teilen was mit Migration zu tun, wenn man sich anschaut, wer da diese Sachen postet.
Ja, wobei man da natürlich auch nochmal sagen muss, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber dass du hast es ja auch schon angesprochen, gerade der Bereich Social Media, Kommentare natürlich etwas ist, und das sehen wir ja tatsächlich auch in alle Richtungen, aber tatsächlich nochmal deutlich stärker im Bereich, wenn es um Israel und um Antisemitismus geht, was dort dann eben für Kommentare unter diesen Beiträgen auftauchen. Und das ist ja auch eine Entwicklung, zu der sich beispielsweise auch Felix Klein, also der Bundesbeauftragte oder der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, der sich ja auch dazu geäußert hat und gesagt hat, eben, dass diese Social-Media-Plattformen Brandbeschleuniger für Antisemitismus seien, weil sich die Plattform eben auch nicht in der Verantwortung sehen, dagegen vorzugehen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir haben, und Klein führt das dann nochmal aus, dass eben die Internetplattformen eben nicht sich in der Verantwortung sehen, auf diese Inhalte zu reagieren. Aber er sagt eben auch, dass gerade die Politik, also vor allem in dem Fall linke Politikerinnen und Politiker, diese Gefahr oft kleinreden. Er sagt, er sei im Gespräch mit Heidi Reicheneck, wo man dann eben drüber sprechen muss. Aber genau das zeigt ja auch so ein bisschen diese Entwicklung, die wir jetzt schon seit Jahren sehen, dass dieses Nicht-Sagbare plötzlich wieder sagbar wird und gesellschaftsfähig wird. Haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben es jetzt eine Weile gesehen, dass vor allem die AfD natürlich dazu beigetragen hat, dass bestimmte Sachen plötzlich wieder sagbar werden. Jetzt sehen wir eben die Entwicklung, dass gerade im Bereich potenziell antisemitischer Entwicklungen vieles eben sagbar wird, denkbar wird, machbar wird, auch wenn die Gerichte dann, wie wir jetzt in dem Fall von Flensburg gesehen haben, dagegen vorgehen. Aber im Endeffekt wir eine Entwicklung haben, in der vieles eben sagbarer wird und in der eine gesellschaftliche Entwicklung vielleicht auch einsetzt, die an irgendeinem Punkt auch nicht mehr aufzuhalten ist und der Antisemitismus halt dann noch viel mehr zunimmt und vielleicht auch natürlich auch durch dieses öffentliche Entstehen im, oder öffentliche Sichtbarsein im Internet natürlich auch sozusagen dargelegt wird, dass diese Position ja auch mehrheitsfähig ist, weil sie eben ja dann auch von vielen geliked wird, von vielen gesehen wird, diese problematischen Kommentare ja meistens auch ganz oben stehen, weil natürlich dann in der Bubble eben auch der Algorithmus damit bestärkt wird und der Algorithmus im Allgemeinen ja auch dazu führt, dass diese radikaleren Positionen eben deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Positionen, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja, also wir reden ja jetzt vor allem über Deutschland. Und wir reden ja aber eigentlich ja über ein Deutschland, dem ja vorgeworfen wird, beziehungsweise wie wir ja sehen, ja sogar von der internationalen Gemeinschaft vielleicht abgestraft wird, weil man ja eigentlich so Israel-solidarisch sei. Und Israel-solidarisch ist man ja wegen der Vergangenheit und man die Erzählung ist ja schon, weil man sagt, der jüdische man ist dafür, dass Israel weiterhin ein jüdischer Schutzraum sein soll. Also das Ganze hat ja schon was mit Antisemitismus zu tun. Oder beziehungsweise damit, dass man eigentlich ja denken könnte, es gäbe ein besonders, dann in Deutschland vielleicht doch ein besonders großes Bewusstsein für Antisemitismus, und daraus kommt halt auch diese Solidarität zu Israel. Und deswegen steht man da an der Seite und deswegen wird man da auf der anderen Seite jetzt irgendwie abgestraft. Also das Deutschland wird ja so als immer dieses besondere Israel-solidarische Land dargestellt. Und das ist aber auch, ich finde, das muss man jetzt erstmal mit einem ganz großen Jein beantworten, weil erstmal natürlich, wie ich sage, auch auf der politischen Ebene bin ich der Meinung, diese Staatsräson, also diese israel-solidarische Staatsräson ist im Zerbröseln, es hat Auflösungserscheinungen. Und das Zweite ist, wir müssen ja auch mal auf die Deutschen gucken, ne? Also auf die deutsche Bevölkerung. Und da sieht man eigentlich eine Sache, die nie so richtig erzählt wird, weil sie passt in so keine richtige Erzählung rein, dass natürlich die deutsche Bevölkerung sehr, sehr, sehr israelkritisch ist, ja? Um das jetzt mal so neutral zu framen. Es gab jetzt auch letztens wieder eine Erhebung vom Pew Research Center. Und innerhalb der westeuropäischen, also der Länder des Westens, kann man vielleicht mal sagen, ist Deutschland relativ weit oben mit der, wie unbeliebt man Israel findet. Also 73% der Befragten finden Israel irgendwie unfavorable oder somewhat unfavorable. Also das sind 73% und da ist zum Beispiel UK und Frankreich, da ist das weniger als in Deutschland. Ne? Also so sehen wir auch mal, wie weit das ist mit dieser Staatsräson. Aber auch da sehen wir dann wieder das Problem, wenn du halt siehst, dass du eigentlich eine Bevölkerung hast, die diese Staatsräson eigentlich überhaupt nicht fühlt so und nicht teilt, ja. Und dann hast du aber hast du halt eine Politik, die diese Staatsräson versucht irgendwie durchzusetzen, die aber offensichtlich eigentlich selber auch überhaupt gar nicht an diese Staatsräson glaubt, dann hast du halt diese ganz, ganz gefährliche Mischung, die dann auch nochmal gefährlicher und unvorhersehbarer ist als in diesen anderen Ländern, in denen es diese staatlich verordnete Israel-Solidarität nicht gibt, weil ich glaube, dass dieses, wie gesagt, dieses Aufbäumen gegen diese staatlich verordnete Israel-Solidarität am Ende ganz, ganz böses Ende nehmen kann. Und nochmal zu diesem Punkt, den ich eh spannend finde, zu sagen, dass eigentlich die Deutschen, und es gibt auch ganz viele Studien dazu, dass die Deutschen eigentlich auch die Waffenlieferungen nicht unterstützen. Dann gibt es auch Studien zum Existenzrecht von Israel. Also da ist es auch nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen das unterstützt. Das ist so spannend, weil diese Erzählung ist ja, die passt oft auch nicht in diese linke Erzählung der Israel-Hasser, die ja immer eigentlich Deutschland, also die ja quasi die deutsche Solidarität heranziehen wollen, um zu zeigen, Israel zu unterstützen, stehe ja eigentlich in einer direkten Tradition der Nazis, so, ne? Germans doing German things, so, wenn sie Israel unterstützen, weil die ja einen Genozid begehen und die Deutschen haben ja auch einen Genozid begangen und so. Und da passt das aber nicht so gut rein, weil, klar, die können ja mal sagen, hier, die deutsche Regierung, die liefert weiter Waffen und so ein Zeug, aber, wie wir ja alle wissen, ist das, was in zwischen 33 und 45 passiert, nicht nur von einer deutschen Regierung getan worden, sondern das wurde von der ganzen deutschen Bevölkerung mitgetragen und ohne die hätte es nicht funktioniert. Und wenn man dann schon sagen will, man will irgendwie jetzt hier Deutschland als, also das moderne Deutschland irgendwie als Beleg dafür nehmen, dass eine Unterstützung für Israel irgendwie ganz schlimm ist, dann gehört zur Wahrheit eigentlich dazu zu sagen, ach guck mal, die deutsche Bevölkerung, die steht gar nicht so an der Seite von Israel. Also das passt irgendwie immer alles nicht so richtig zusammen und man pickt sich das dann immer so raus, wie man will.
Man muss aber auch dazu sagen, dass auch das wiederum im Endeffekt keine neue Entwicklung ist, sondern diese Diskussionen gibt es auch schon länger. Und ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen und es gab vor 11 Jahren ein Buch, das veröffentlicht wurde von Georg Hafner und Esther Shapira. Die haben ein Buch geschrieben, das nannte sich Israel ist an allem schuld. Ist, wie gesagt, 2015 veröffentlicht worden und da schreiben sie eben auch, ich zitiere mal, Zitat, das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson sei eine gute Sache, meint der Autor abschließend noch, aber man müsse sich schon Gedanken machen, ob, und jetzt Zitat im Zitat, ob oder wie weit Israel denn die Zukunft seiner Existenz durch die eigene Politik sichert, erschwert oder gar gefährdet. Zitat Ende, Zitat Ende. Keine Sorge, Herr Sommer, abgesehen davon, dass dies die Grundsatzfrage ist, die sich jedes Land stellen sollte, bestimmen diese Gedanken die tägliche politische Auseinandersetzung in Israel. Zitat Ende hier. Worum es geht, ist ein Artikel von Theo Sommer für Zeit Online, also der hat einen Kommentar bei Zeit Online geschrieben, in dem er im Endeffekt darüber spricht, wie böse doch Israel ist. Er schreibt dann, seine Gedanken seien auf beiden Seiten. Er finde jedes Opfer blöd, etc. pp. Aber er macht eben hier schon das Gleiche. Da hat er eben im Jahr 2014 geschrieben, dass man über diese deutsche Staatsräson doch mal nachdenken müsste, weil im Endeffekt der, zitiere ich wieder, der deutsche Drang aber, dem Judenstaat die Leviten zu lesen, ist umso heftiger, je störrischer sich Israel der deutschen Bevormundung widersetzt. Das hat fast selbstredend nicht das Geringste mit Antisemitismus zu tun, befreit sich der Autor von einem Vorwurf, den niemand erhoben hat. Also auch das ist ja das Spannende, wie gesagt, das ist 11 Jahre alt ja. Und es ist trotzdem gefühlt genau das Gleiche wie heute. Also man sagt von sich aus schon, ich kritisiere Israel, aber das ist ja kein Antisemitismus. Und genau das hat eben Herr Sommer vor 11 Jahren oder mittlerweile 12 Jahren schon gemacht, wurde also damals schon kritisiert. Und genau das Gleiche finden wir fast 1:1 wieder. Nur, und das ist eben der Unterschied, den ich machen würde, dass heute nochmal deutlich mehr Tabus gebrochen werden können, als das vor 10 Jahren der Fall war, auch vor dem Hintergrund, dass eben das, was ich vorhin schon beschrieben habe, die Entwicklung eher in eine Richtung geht, dass nochmal deutlich mehr sagbarer ist, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war. Wenn man auch sagen kann, auch das wird hier nochmal im Buch erwähnt, eine Demonstration aus dem Jahr 2008, 2009, wo damals Polizisten in Duisburg in eine Wohnung eingedrungen sind, weil aus dieser Wohnung heraus eine Flagge bzw. ein blauer Davidstern aus der Wohnung wehte und Polizei ist halt in diese Wohnung eingebrochen, hat diese Flagge quasi aus der Wohnung entfernt und die Demonstranten, also diese Pro-Palästina-Demonstranten, haben das natürlich unter Jubel gefeiert, dass man aus gefahrenabwehrenden Gründen diese Flagge entfernt hat. Und das ist ja auch so ein bisschen deckungsgleich mit dem, was wir jetzt bei der David-Stern-Geschichte im Flensburger Gericht gesehen oder gelesen haben. Nur, dass eben diesmal keine grüne Masse das Ganze unterstützt hat, sondern dass es in einem kleinen Rahmen passiert ist, ohne dass dort irgendwie eine große Gefahrenabwehr vonnöten gewesen wäre. Zeigt aber, wie gesagt, in was für einer Entwicklung wir uns mittlerweile leider befinden. Vor dem Hintergrund, dass das auch leider alles nichts Neues ist, aber in meinen Augen doch nochmal deutlich offener zutage tritt als wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch.
Ja, und die große Frage ist doch ein bisschen, was folgt eigentlich daraus, ne? Also für mich folgt erstmal in der Retrospektive, in der Analyse daraus, dass das Konzept der Staatsräson tatsächlich keine gute Idee war. Also das ist ja eigentlich eine Debatte, die auch schon länger geht, als Angela Merkel die Staatsräson ausgerufen hat. Das Ganze spielt ja rein in diese Debatte, über die wir ja schon oft genug geredet haben. Eike Geisel, die Banalität des Guten, Erinnern ist die höchste Form des Vergessens. Also so zu sagen, dass diese staatlich inszenierte Erinnerungskultur niemandem hilft. Ja, insbesondere nicht Israel hilft und auch nicht den Juden in Deutschland hilft, weil eben sie ja auch am Ende nicht ehrlich ist, sondern auch nur ein Weg heraus ist aus dem Schuldbewusstsein. Ja? Und dann im Endeffekt ja sehr schnell umschlägt ins Gegenteil. Und deswegen war dieses Staatsräson-Konzept echt einfach keine gute Idee. Und am Ende kommt man immer dazu zu sagen, es sei vielleicht der viel ehrlichere und sinnvollere Weg, einen viel rationaleren und pragmatischeren Blick auf Israel zu haben und auf auch vielleicht das komplette internationale System und internationalen Beziehungen und welche Interessen eigentlich welcher Staat, aus welchen Gründen, warum handelt eigentlich wer wie und wie sollte sich Deutschland da eigentlich positionieren, vielleicht ja auch im eigenen Interesse und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ich glaube, am Ende muss man, also zumindest für unsere etwas linkeren Zuhörer, aber am Ende ist, glaube ich, der bessere Weg für einen gesunden Umgang mit Israel, mit und den ganzen Folgen, die das ja auch hat für Juden und Jüdinnen in Deutschland oder von mir aus ja sogar weltweit, ist eigentlich einen viel pragmatischeren und rationaleren und vielleicht ja auch sogar im Endeffekt nationaleren Blick zu haben auf diese ganze Thematik, Entscheidungen viel mehr daraus zu treffen, was macht eigentlich vielleicht aus einer pragmatischen Perspektive Sinn, auch für Deutschland, als sich immer nur an diese moralischen Verpflichtungen festzuhalten, weil das zumindest nicht diese Gegenreaktion auslöst, die wir jetzt erleben, dass man sich ja eigentlich vom dem Übel befreien muss, das einen seit Jahrzehnten kontrolliert und unterjocht. Und das ist echt hart, das so zu sagen, finde ich. Es fühlt sich auch irgendwie komisch an, aber es ist halt nun mal manchmal so. Und ein zweiter Punkt ist auch so ein bisschen, ne, das Problem ist ja auch, Israel ist ein Staat, der aus Überzeugung ein Nationalstaat ist und versucht, diesen Nationalstaat zu bewahren. Wenn es aber nun mal überhaupt gar keine Anerkennung mehr gibt, vor allem ja dann so in so linkeren oder linksliberalen Kreisen, für Nationalstaaten, ja, für den Nationalstaat als erstmal Grundeinheit für politisches Handeln, das man nicht nur negativ sieht, dann hast du natürlich auch ein Problem, hat Israel natürlich auch ein Problem. Und eigentlich muss man, wenn man jetzt im Interesse des Schutzes des jüdischen Lebens im Staat Israel denkt, vielleicht auch eigentlich eher nochmal wieder fast ein Bewusstsein dafür zu haben, was kann der Nationalstaat eigentlich auch Positives haben? So. Und wofür ist der eigentlich da? Und warum ist es sinnvoll, dass der vielleicht auch seine Bevölkerung schützt? Da muss ich zu dem Gedanken muss ich, glaube ich, auch verweisen auf den Podcast A Distanza, weil da in der aktuellen Folge Martin Stobbe diesen Gedanken tatsächlich, also ja, auch Bahamas Autor, diesen Gedanken auch noch formuliert hat und ich das tatsächlich nachvollziehbar fand.
Ja, gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn du jetzt sagst, dass gerade diese linksliberale Bubble diesen Nationalstaatsgedanken ja so ein bisschen ablehnt. Gleichzeitig haben wir ja aber genau das Gegenteil eigentlich, dass natürlich sich plötzlich wieder sehr stark auf einen palästinensischen Nationalstaat berufen wird. Und das macht das Ganze ja wieder problematisch. Und da kann man auch dazu sagen, einmal vielleicht zum Hintergrund, gerade in der jetzt dann doch eher linksradikalen Bubble, da gab es oder gibt es natürlich immer wieder diese Debatten darüber, brauchen wir Nationalstaaten, brauchen wir keine Nationalstaaten, da gibt es dann die unterschiedlichsten Auseinandersetzungen mit so klassischen anarchistischen Strömungen, die eben ja den Nationalstaat als solchen ablehnen, im Gegensatz zu diesen eher kommunistisch geprägten, die ausgehend von Nationalstaaten dann die Weltrevolution jetzt bisschen sehr verkürzt, aber ganz grundsätzlich eben genau diese Debatten sind ja auch nichts Neues, wenn man das so möchte. Aber was eben so ein bisschen neu ist, dass hier ein Nationalstaats- oder eine Nationalstaatsidee abgelehnt wird. Und also auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, dann vor allem ja auch mit diesem Bezug zu diesem Pseudo-Ethnonationalismus, der Israel da vorgeworfen wird, gleichzeitig aber eben eine andere Nationalstaatsbewegung sehr stark unterstützt wird. Und auch das ist ja eine Kritik, die es schon lange gibt, die schon lange bestimmten linken Strömungen auch vorgeworfen wird. Diese nationalen Befreiungsbewegungen, die man aus einer linken Sicht ja eigentlich auch immer kritisieren könnte, die werden und wurden schon lange positiv dargestellt. Seien auch nur nochmal hier kurz Bezüge zu Che Guevara etc. hergestellt, der sich natürlich auch immer oder der auch genau wegen sowas in der Kritik steht, auch wegen seinem Verhalten etc. Aber im Endeffekt ist das auch wiederum keine neue Entwicklung, sondern es ist so dieses Klassische, es dreht sich vieles im Kreis und die Debatten kommen immer wieder. Und genau das haben wir jetzt eben auch wieder, diese linksradikale oder linksliberale Bubble versucht hier einen Nationalstaat gegen den anderen auszuspielen, indem man in letzter Konsequenz ja doch das macht, was man in den letzten Monaten und Jahren öfter gehört wird, diese Idee des klassisch jüdischen Staates oder des israelischen Staates zu diffamieren und infolgedessen einen palästinensischen Staat zu fordern. Das ist eben eine Entwicklung, die in den letzten Monaten und Jahren doch nochmal radikaler geworden ist, auch in der Ausprägung. Und die, und da würde ich vielleicht nochmal so einen Punkt machen, in meinen Augen auch so ein bisschen darauf basiert, dass man versucht, sich in Ablehnung zu der in Anführungszeichen noch vorhandenen deutschen Staatsräson natürlich, was heißt natürlich, sondern in der man eben versucht, diese deutsche Staatsräson so ein bisschen zu unterminieren beziehungsweise sich in Opposition dazu zu bringen, indem man sagt, okay, wenn Deutschland diese Staatsräson hat, eben pro-israelisch zu sein, dann müssen wir als Konsequenz dagegen sein. Und das ist vielleicht auch eine Debatte, über die man nochmal sprechen kann, dass diese Staatsräson wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, inwieweit sie jetzt noch real ist, beziehungsweise inwieweit sie überhaupt jemals wirklich real war, lassen wir mal dahingestellt. Aber dieses öffentliche Zurschautragen dieser Staatsräson kann natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass diese Radikalisierung in Hinsicht darauf, dass man umso stärker sich gegen Israel positioniert, da vielleicht auch nochmal mit reingespielt hat.
Bestimmt. Ich finde, das ist ja eh so, ich meine, das habe ich bestimmt auch schon 2-3 Mal erzählt im Podcast, aber insbesondere ja diese linke Debatte, ne? Auch so diese innerlinke Debatte darum, wie man zum Nationalstaat steht mit Bezug auf den Nahostkonflikt, die ist ja auch so loco, ja. Also da werfen die antiimperialistische, pro-palästinensische Linke wirft der Israel-solidarischen Linken vor, dass vor allem ja in Deutschland, weil man in Deutschland auch als Linke ein noch größeres Problem mit der eigenen Nation hat als vielleicht Linke in Frankreich oder so, wirft man sich vor, ja, eigentlich seid ihr ja Nationalisten, ihr seid ja eigentlich irgendwie autoritäre und Nationalisten, nicht autoritäre, ihr seid ja eigentlich Nationalisten und könnt es aber als Linke mit Deutschland nicht machen und deswegen braucht ihr euren Ersatznationalismus und das findet ihr in Israel. Und natürlich haben die da einen Punkt. Das Problem ist nur, dass es halt, die selber machen natürlich genau das Gleiche. Also sie können natürlich, den Vorwurf kannst du ja genau spiegeln und zu sagen, naja, ihr als antiimperialistische deutsche Linke könnt natürlich euch auch nicht auf den deutschen Nationalstaat beziehen und ihr habt euren Ersatznationalismus eben jetzt in einem imaginierten Palästinenserstaat. Also ich sag mal, wenn man jetzt einfach nur die Symboliken auf deutschen Straßen sieht, finde ich, ist der palästinensische Nationalismus auch von Linken deutlich präsenter als der israelische von, als die Gegenseite.
Ja, und das ist ja, wie gesagt, diese Debatte, die es auch schon, ja, wahrscheinlich seit 20, 30 Jahren gibt, nämlich eben genau diese Debatte darüber, wie sozusagen die Definition von Solidarität oder von einer Umsetzung damit aussieht. Und wie gesagt, da gab es eben auch lange Zeit anarchistische Strömungen, die das Ganze eben nochmal anders gesehen haben, die aber oftmals auch deutlich progressiver waren als diese klassisch antiimperialistischen Strömungen. Aber das ist eben auch so diese klassische Geschichte, weil man eben immer schon so ein bisschen diese Definition hatte. Klassische antiimperialistische und stark kommunistische Strömungen eben doch oftmals einen autoritäreren Charakter haben als eben diese klassisch anarchischen. Und das eben auch aus der Geschichte heraus, das war ja auch so ein bisschen diese Debatte, die es damals innerhalb der Strömungen schon gab, also in der Historie, die Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin und so weiter und so fort, die spielten da natürlich auch schon mit rein in die Frage, wie man sozusagen die bessere Welt schaffen möchte, die Debatte darüber, welche Probleme entstehen etc. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, in die ich gar nicht unbedingt gehen möchte. Aber die Debatte ist da auch schon immer gewesen oder jetzt vor allem in den letzten 20, 30 Jahren auch gewesen, dass eben die Frage ist, inwieweit man sich positioniert, auch aufgrund eben der Geschichte. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren gerade in einem eher anarchistischen Spektrum schon oftmals eher zum Teil positive Bezüge eher dazu da, dass man sagt, okay, wir haben gesehen, kein Land auf der Welt ist dazu in der Lage oder fühlt sich auch moralisch dazu verpflichtet, Jüdinnen und Juden vor Antisemitismus zu bewahren. Deswegen sagt man eben, okay, solange es Staaten gibt, muss es auch einen Staat Israel geben, um eben jüdisches Leben zu schützen. Und wenn dann irgendwann das große Ziel erreicht ist, dass es keine Staaten auf dieser Welt mehr braucht, dann braucht man eben auch diesen Staat Israel nicht mehr. Das war lange Zeit eine Position innerhalb der deutschen Linken. Aber wie gesagt, auch darüber haben wir schon gesprochen. Die Entwicklungen haben sich ein bisschen geändert in den vergangenen 10 Jahren, würde ich sagen. Und das ist auch jetzt mehr und mehr eine sehr starke Minderheitenposition, wenn es sie so überhaupt noch gibt.
Ja, also ich meine, es war ja auch eigentlich tatsächlich auch eine relativ hilflose Rettung eines Antinationalismus, aber trotzdem für einen Nationalstaat zu sein. Also das muss man schon sagen, das war schon immer relativ albern.
Um das ganze Thema nochmal so ein bisschen zusammenzufassen über die Idee, die wir sozusagen...
Sag nicht zusammenfassen, da schaltet jeder ab. Warum sollte man sich eine Zusammenfassung von dem anhören, was man gerade gehört hat?
Weil man vielleicht nicht zugehört hat, so wie du. Ja. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, es ist ein bisschen nochmal klar geworden. Wir haben Entwicklungen in Deutschland, die jetzt leider alles sind, nur nicht positiv. Wir haben mehr und mehr auch in der politischen Bubble die Entwicklung dahin, dass man sich von dieser Staatsräson vielleicht mehr und mehr wieder verabschiedet. Wir haben in Polizei- und Justizkreisen auch mehr und mehr eine Entwicklung, Beispiel Flensburg jetzt, wo voraus eines Gehorsam doch wichtig ist. Wir haben Hotels oder Läden, die Jüdinnen und Juden teils offen, teils angeblich versteckt Zutritt verweigern. Und das sind ja nur die Fälle, die man mitbekommt. Wie viele Fälle es da noch gibt, das ist ja gar nicht unbedingt immer bekannt. Wir haben aber eben auch Gerichte, die eben Antisemitismus als solchen nicht benennen. Da sei nochmal das Beispiel mit Shapira genannt. Das ist alles eine Entwicklung, die leider nicht in eine Richtung geht, die da sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, sondern auch aufgrund der sich entwickelnden Zahlen von antisemitischen Straftaten oder von antisemitischen Fällen, es sind ja nicht alles Straftaten, muss man auch nochmal dazu sagen, zeigt leider eher ein pessimistisches Bild von der Zukunft. Und ja, da bleibt eben die Frage, wie sich das Ganze in Zukunft weiterentwickelt.
Genau, und ich möchte dazu noch sagen, dass mit dieses Staatsräson, ja, also das, um das nochmal, dieses Dilemma dessen auszudrücken, diese Auflösung der Staatsräson ist nicht deswegen ein Problem, weil dann irgendwann diese Staatsräson nicht mehr gilt. Sie ist ein Problem, weil diese Auflösung der Staatsräson nicht dafür sorgen wird, dass man ein neutrales Bild auf den Staat Israel hat oder ein einfach völlig, völlig distanziertes, so ist ein Land wie alles andere. Nein, diese Auflösung wird dafür sorgen, dass ganz im Gegenteil diese komplette Abneigung und natürlich auch das antisemitische, das antisemitische Ressentiment noch mehr als sowieso reinprojiziert wird in den Staat Israel und man sich das Gefühl der Kontrolle durch irgendwelche ominösen jüdischen Kräfte sich wieder bahnbrechen wird. Das ist meine These. Und deswegen ist die Auflösung der Staatsräson ein Problem. Ihre Einführung von vornherein war vielleicht schon ursprünglich das Problem. Genau, und das war's. Folgt uns bei Instagram. Bewertet uns bitte. Erzählt euren Freunden von uns.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.